Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Die Vorstellung, womit viele Leute an ihr erstes Tattoo rangehen.
Wo die strugglen.
Also die strugglen, sehr anfangen, lange nachdenken und es muss eine Bedeutung haben. Und das ist ja auch irgendwie so, man hat ja lange probiert damit, so dieses auch hier so das Verrufene der Tattoos dann irgendwie mit Bedeutung wieder zu verargumentieren.
Sonderfolge. Nee, eigentlich nicht. Das soll ja ein Format werden, was wir jetzt regelmäßig machen. Und zwar, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jeden Donnerstag zusätzlich zum Dienstag die Möglichkeit habt, ein Gespräch zu hören. Ein Gespräch, das keinen unbedingten aktuellen Bezug hat. Das haben wir in der Vergangenheit ja sehr oft gemacht, immer dienstags. Aber wir haben gesehen, dass ihr lieber frische Nachrichten am Dienstag haben wollt. Und wir haben uns aber entschieden, dass wir trotzdem diese Gespräche ja machen wollen. Also gibt es jetzt regelmäßig dienstags eine Folge und aber unregelmäßig donnerstags eine Folge. Allerdings nicht so unregelmäßig in den nächsten Wochen, denn wir machen zu jeder Folge Uncovered, die ja mittwochs um 22.05 Uhr direkt nach unserer Lieblingssendung Zerwakis und Obnövel live kommt, eine Podcast-Folge. Heute, jetzt, in diesem Moment sitzen mir gegenüber Fuck.
Yay.
Und Kasper.
Yay.
Fuck, der Editor des Films, Kasper, der Redakteur des Films. Und ja, ich bin vor der Kamera in diesem Film, also wer ich da, welche meine Rolle, muss ich nicht weiter erklären. Und ich würde gerne mit den beiden darüber reden, wie es war, ihren ersten Film zu machen. Denn dieser Film war Kaspers Endvolontariatsprojekt. Und Fuchs, ich will jetzt hier keine diminutive Verniedlichung benutzen.
Nicht im öffentlichen Raum.
Nicht im öffentlichen Raum. Das war dein erster richtig, also du hast ganz viel schon geschnitten im Vorfeld.
Aber
da.
Und erster richtig kompletter Film.
Glaubt ihr, dass ihr beide diesen Film so gut machen konntet, weil er ja relativ problemlos durchging? Das war ja so, das hat ja richtig gut funktioniert, weil ihr beide sehr viel Tattoos habt. Um diese beknackte Einstiegsfrage. Also ich beschreibe kurz den Hörern und Hörern, wie er aussieht. Fucki, eine Kunstwerk, eine Leinwand, eine wunderschöne, voller Tätowierungen, schönster Motive. Und Kaspar Dudek.
Voll gemein. Der,
ja, ist voll gemein. Aber Kaspar Dudek hat einen Filmstreifen auf dem Arm, ein Stück Stacheldraht, ein Streichholz, ein Feuerzeug, aus dem eine Rose kommt. Sein Geburtsdatum?
Ja.
Also verschiedenste Stile, Motive.
Der Stil ist eigentlich einheitlich, verschiedene Motive. Ja,
Tinte wurde benutzt.
Sagen. Tinte wurde benutzt, ja.
Also glaubt ihr, dass
beide schwarz.
Konntet ihr gut diesen Film schneiden, weil ihr wusstet, was Tattoos für euch beide bedeuten, weil ihr einfach so zugehackt seid?
Willst du anfangen? Ja, also ich glaube, für mich war es einfach von vornherein ein Thema, was mich schon lange interessiert hat und wozu ich lange schon mal was machen wollte. Und deshalb war es Good News, als ich in diese Firma kam, dass wir irgendwann mal einen dritten Tattoo-Film machen wollen. Die Firma hat ja schon zwei gemacht. Damals waren das Galileo Spezial, glaube ich. Mhm. Und jetzt eben einen als Uncovered, eben dann auch mit so einem Uncovered-Touch. Und für mich war es halt sofort ein Thema, auf das ich Lust hatte, wofür ich mich begeistern konnte. Ich habe dann auch irgendwie in dem Rahmen mit meinen Eltern nochmal gequatscht. Meine Mutter meinte, ich habe schon mit 7 Jahren gesagt, dass ich irgendwann mal tätowiert sein will. Von dem her ist es irgendwie so ein Thema, was ich schon immer interessant fand. Und ich glaube auch einfach, dass es daran lag, dass der Film so gut durchgerutscht ist, weil Fuck und ich vorher noch nie so wirklich zusammen gearbeitet haben, dann aber relativ schnell herausgefunden haben, dass wir wirklich gut zusammen funktionieren und dass es wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit war einfach.
Also ich glaube, unser Interesse an Tattoos hat natürlich das bevorteilt, dass wir auch im Film so eine Vision haben so ein bisschen, aber ich glaube, für das tatsächliche Thema des Films ist es ein bisschen irrelevant,
ja.
Weil da geht es ja mehr wirklich um die kulturellen Hintergründe von Tattoos. Bei uns ist ja eher, sag ich mal, persönliche Mode und ästhetische Gründe. Und die zusammen, also dass der Film so durchlief, glaube ich, ist unsere, sag ich mal, wie es gibt auch einen Begriff dafür, wenn man neu was macht und so nicht den Druck hat von vorherigen Projekten. Also wenn man neu, sag ich mal, Anfängerglück. Nicht Anfängerglück, sondern so, du gehst ein bisschen locker ran. Also wir waren so, okay, geil, erstes Projekt, ja. Lass uns ausprobieren, auf was wir Bock haben. Also, und dann wird zum Glück hat alles so geflutscht, sag ich mal, weil sowohl Dudek und mein Verständnis von Filmen sich sehr geähnelt haben.
Ja.
So. Es gab da wenig Konflikte.
Ja. Und natürlich hattet ihr beide das große Glück, dass es auch visuell sehr stark ist. Also wir haben mit El Salvador, es ist halt krass und ich meine, Grönland ist halt einfach...
Es sind sehr dankbare Bilder.
Ja. Sehr dankbare Bilder auf jeden Fall.
Sehr schön Film zu...
Props an die Kameramänner an der Stelle.
Genau. An Flo und... Nee.
Flo, Menzel, Leo Menzel und Leo. Ja. Alle drei.
Alle.
Ah, Flo auch, ne?
Flo und Menzel in El Salvador und Leo und ich in Grönland.
Also sehr dankbar.
Bereust du es eigentlich, Kaspar, dass du in Grönland dir kein Tattoo machen lassen hast? Du hattest ja, glaube ich, mit dem Gedanken gespielt, das machen?
Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, aber es ist tatsächlich so, dass sich meine Wahrnehmung von Tattoos und dass es da Grenzen gibt, wer sich was tätowieren lassen darf oder wem man etwas mitgeben würde, dass die Entscheidung, ob ich mich tätowieren lasse, in Grönland gar nicht so sehr bei mir liegt, sondern eher bei den Leuten, die dort vor Ort tätowieren. Und das war auf jeden Fall ein Learning und etwas, was ich irgendwie von der Reise so mitgenommen habe. Und bei dir war es ja so, du hast dich ja tätowieren lassen, dass du es zwar vorsichtig angefragt hast.
Wir die ganze Woche haben wir beide immer so geflüstert. So.
Yeah.
Können wir das machen? Die ganze Woche redet sie davon, dass es kulturelle Aneignung und ihr scheiß Europäer habt uns alles genommen, unsere Kultur, unsere Frauen, alles. Und dann so, du sag mal, kann ich mir so ein Tattoo von dir machen lassen?
Ich würde gerne eins mitnehmen. Aber du hast ja auf jeden Fall dann im Endeffekt quasi die Erlaubnis bekommen, weil du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast und du hast ja auch kein klassisches Inuit-Motiv bekommen, kein Kekyonerit-Motiv, sondern eine abgewandelte Art. Es hat was mit der Kultur zu tun, wird aber eigentlich nicht als Tattoo-Muster genutzt. Bei mir hat es sich einfach vollkommen fehl am Platz gefühlt, danach zu fragen oder auch nur dann darüber nachzudenken. Und ich lasse mir dann ja auch nicht irgendwie Grönland 2022 auf den Arm tätowieren, sondern sollte dann ja schon irgendwie Grönland mit den Jungs. sollte dann ja schon irgendwie was Cooles sein. Und von dem es ist gut, dass ich mir nichts abstechen lasse.
Ich fand es total cool, dass in diesem Film, dass da wurde deutlich für mich auch zum ersten Mal diese, also ich hatte schon immer, hatte jetzt nicht das Bedürfnis, mir Traumfänger in die Wohnung zu hängen und mit Rasterhaaren irgendwie aufs Reggae-Raga-Dancehall-Konzert in die Kulturreihe zu gehen. Das war jetzt nie mein großes Bedürfnis. Aber da fand ich, konnte man sehr gut kulturelle Aneignungen spüren und was das eigentlich bedeutet und wie das funktioniert.
Ja.
Also so, dass es ist einfach ungehörig. Und ich fand es so schön, bei dem Motiv, das sie mir gestochen hat, hat sie ja auch gesagt, ja, das gibt's auch auf Aschenbechern. Das fand ich irgendwie so, das ist so ein Motiv, das gibt es auf Mützen und auf Aschenbechern, unser Motiv. Kannst du haben.
Damit eignest du nichts
an. Das finde ich nicht
so. Das hat ja trotzdem Bedeutung für dich.
Ja.
Unabhängig dessen, ob das jetzt ein klassisches Inuit-Tattoo ist, aber das ist ja, hat sie ja approved für dich. Was ich auch wiederum schön finde, dass sie ja sich Gedanken macht für dich. Also niemand, also das ganze Team, das Paningua, also was die Protagonistin, begleitet. Und sie hat dann für dich gesagt, okay, du willst ein Tattoo, aber ich such dir was aus. Und
das ist das Motiv und du warst ja auch d'accord damit.
Ja, ich war auch, das sieht man im Film ja auch ganz gut. Ich war ja da sowieso ein bisschen high. Also es war so, ich war ja dann so richtig glücklich, dass ich dieses Tattoo. Und ich war auch so froh, dass es überhaupt nicht wehgetan hat. Also so diese Poke-Methode, die sie benutzt hat.
Nicht weh?
Es war eher
Bildern anders aus.
Na, es war so wie Haare rausziehen. Es war aber kein Vergleich zu dem ersten Tattoo. Okay. Genau, wie Augenbrauen zu dem ersten Tattoo, bei dem ich ja in Ohnmacht gefallen bin. Also dazu war vor Schmerz. So.
Aber du reagierst schon sehr auf Tätowierungen, ne? Also da bist du jetzt so ein bisschen high geworden, dann bist du einmal in Ohnmacht gefallen.
Einmal hat ein Mann, der Tätowierer, fast neben mir geweint, als er mir das Tattoo gemacht hat, weil es irgendwie seit 100 Jahren nicht mehr gestochen wurde. Also es ist ja so, es gibt keinen Menschen, für den das Tattoo, das er bekommt, nichts auslöst. Also so, ich habe mein bester Freund, der hat ganz viele Tattoos, die ihm nichts bedeuten. Der hat einfach, finde ich, schick. Aber trotzdem bedeutet ihm ja dieser Prozess des Tätowierens was. Also auch das Stechen, das Schmerz. Genau. Aber die Motive selber, da sagt er jetzt, nee, also eine japanische Samurai-Kämpferin, ist jetzt, das Bild fand ich toll. Ja. So, deswegen habe ich es mir tätowieren lassen. Das finde ich im Übrigen aber ganz lustig auch, dass das auch geht. Weil ich dachte immer ganz lange, Tattoos müssen immer inhaltlich aufgeladen werden.
Ja, das ist auch so die glaube ich, die Vorstellung, womit viele Leute an ihr erstes Tattoo rangehen.
Wo die strugglen.
Also die strugglen und sehr lange nachdenken und es muss eine Bedeutung haben und das ist ja auch irgendwie so, man hat ja lange probiert damit so dieses, auch hier das Verrufene der Tattoos dann irgendwie mit Bedeutung wieder zu verargumentieren. Ja, aber es hat ja eine Bedeutung für mich. Und ich glaube, das geht jetzt so ein bisschen langsam weg. Langsam trauen sich Leute zu sagen, nee, ich habe mir das einfach nur tätowieren lassen, weil ich es schön fand.
Ich glaube, jeder zweite Mann in Neukölln hat solche Tattoos.
Ja.
Und zwar, mittlerweile, ich habe gerade so einen Witz auch drüben im anderen Büro gemacht, so einen Schraubstock, eine 5-Minuten-Terrine, irgendwie so irgendein Pokémon, was er nicht kennt, irgendwie
letztens ein Tattoo gesehen von dieser supergeilen japanischen Mayonnaise. Kennt ihr die, diese Kewpie?
Wirklich?
Das ist die beste Mayonnaise der Welt.
So ein Tattoo gesehen.
Würdest du auch tätowieren, ne? Würde ich mir auch tätowieren, aber in schwarz-weiß.
Nee, aber ich habe ja, also meine Tattoos haben ja auch keine, also die Motive an sich haben ja auch keine Bedeutung, das ist einfach nur. Also ich suche mir die Künstler aus, KünstlerInnen, aber die Motive an sich habe ich irgendwie eine Vorstellung davon, aber ich habe jetzt keine Bedeutung dahinter. Die Bedeutung kommt zu dem Zeitpunkt, wo ich es mir tätowiere. Also jedes Mal, wenn ich die Tattoos ansehe, dann weiß ich, okay, ich weiß ganz genau, wann es passiert ist, wie das Umfeld aussah und was für Lebensumstände ich da erlebt habe. Aber so eine richtige Bedeutung, das muss diese Bedeutung haben, habe ich bei meinen Tattoos ja auch nicht.
Dann werde ich diese Stelle nutzen und eine elegante Überleitung machen zu einem Gespräch, das ich im Vorfeld zu unserem Gespräch geführt habe, nämlich mit Silas. Sag mal den Vornamen, weil du hast das Gespräch organisiert.
Silas.
Nee, also mit der Vor- und Nachnamen? Silas. Silas ist ein,
Beck.
Genau, Silas Beck ist.
Silas Beck.
Journalistin am Werk. Silas ist ein sehr berühmter Tätowierer aus Deutschland und er tätowiert aber auch manchmal sehr bedeutungsschwangere Tattoos, nämlich katholische, religiöse Tattoos. Er setzt sich dafür in Kirchen und macht Psalme oder so Wörter wie Angel und Face. Und ich sage das gerade unironisch, denn es ist tatsächlich, sind es geweihte Tattoos, die er dort tätowiert und deswegen mit sehr viel Bedeutung aufgeladen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, hier mal ein Ausschnitt aus dem Gespräch, was und wie diese bedeutungsschwangeren Tattoos tätowiert werden. So, Silas, schön, dass du kurzfristig die Zeit gefunden hast, mit mir über Tätowierungen zu sprechen. Und zwar, du machst viele Tattoos, unter anderem aber auch sehr spezielle, und zwar christliche Tattoos. Was genau muss ich mir darunter vorstellen?
Das gleiche wie ein Familientattoo. Jemand kommt und sagt, ich hätte gerne die Namen meiner Kinder. Und dann kommt jemand und sagt, ich hätte gerne Psalm 104, Vers 3. Oder aber ich hätte gern ein Kreuz. Oder aber ich hätte gern irgendwas, was mit meinem Glauben zu tun hat, das ich bei mir tragen möchte oder meinen Glauben zum Ausdruck bringen möchte. Dann sprechen wir hier, ich bin Kalligraf, sprechen wir hier hauptsächlich von Schrift. Und das ist das, was ich mache. Aber ganz so speziell ist es dann, wenn man mich in die Kirche einlädt und ich in der Kirche live Glaubensbekenntnisse tätowiere, dann ist es schon speziell. Aber ich bin jetzt seit 20 Jahren Tätowierer und ich muss sagen, christliche Tattoos oder Glaubenstattoos, religiöse Tattoos sind nichts Außergewöhnliches, sondern immer wieder gang und gäbe.
Wie bist du darauf gekommen? Also du hast jetzt zwar gesagt, du bist selber Katholik, aber es heißt ja doch nicht, dass man automatisch, wenn man Katholik ist und Tätowierer, gleich auch noch christliche Tattoos macht in Kirchen. Also was war für dich der Anlass dafür zu sagen, ich kombiniere mal meinen Glauben mit meiner Arbeit?
Also es ist so, dass ein Autor, ein Theologe, der bei der katholischen Kirche eben Angestellter ist, den Auftrag hatte, ein Buch zu schreiben. Und das ist ein schöner Bildband mit vielen Interviews geworden von Paul Henry Campbell. Und der hat im Auftrag der katholischen Erwachsenenbildung Frankfurt hat er eben diesen Auftrag gehabt, hat es gemacht. Und so haben wir den kennengelernt. Und ja, dann hat sich da auch so ein bisschen eine Freundschaft entwickelt, wo wir gesagt haben, so hey, lass uns da doch ein bisschen mehr draus machen. Und ich hatte einfach unheimlich viel zu erzählen, weil wenn du eben jahrelang tätowierst, dann hast du immer wieder christliche Tattoos oder Glaubenstattoos, was den Leuten wichtig ist, was sie bewegt dazu und auch die Geschichten dazu zu erzählen. Und so kam es im Endeffekt, dass wir dann gesagt haben, lass uns da mehr draus machen. Und dann kamen diese Aktionideen, die man dann halt einfach durchgezogen hat. Man hat versucht, irgendwie mit der Kirche was zu machen. Die fanden das teilweise spannend. Und dann hat man das durchgezogen. Und dann haben wir in Frankfurt in der Liebfrauenkirche tatsächlich Menschen tätowiert und wussten überhaupt nicht, wie das einschlagen wird. Und dann hatten wir da irgendwie hunderte von Menschen vor der Türe, die aus ganz Deutschland und auch dem Ausland angereist sind, die da ein Tattoo abgreifen wollten, ein christliches, und fanden das alles mega, dass es in der Kirche stattfindet. Und ja, es war auch ein bisschen geschuldet, dass RTL Punkt 12 und Punkt 0 und Punkt 9 darüber berichtet hatte. Und dann haben das umso mehr Menschen mitbekommen. Und dann kamen da einfach wirklich unfassbar viele. Und klar gibt es da auch Leute, die sagen, ja, das hat mit Kirche nichts zu tun. Warum wird das hier gemacht? Einer hat sich bis nach Rom im Vatikan beschwert. Und dann kam auch ein Brief tatsächlich. Da musste man Stellung dazu nehmen, warum das gemacht wurde. Ja, und dann hat der Bischof von Limburg eben verlauten lassen, dass erstens mal die Liebfrauenkirche zur Hälfte der Stadt Frankfurt gehört und zweitens, die Aktion war ganz großartig. Es waren nur Glaubensbekenntnisse, es wurde keine Ringe gebrochen und wir wiederholen die Aktion im Folgejahr. Ja, ja. Und dann war das Thema auch vom Tisch. Aber ja, so kam das eine zum anderen, sodass es eben dann die Idee gab, wirklich mit der Kirche gemeinsam auch was zu machen, weil es einfach die Geschichte auch nochmal aufgreift, weil hunderte von Jahren haben irgendwelche Mönche eben auch Glaubenstattoos gehabt, das war normal, ja. Und irgendwann ist es so ein bisschen verloren gegangen und heute weiß eigentlich keiner mehr, dass es damit irgendwie doch was zu tun hat. Ja? Und wir wollen einfach auch einen Dialog schaffen zwischen den Menschen, die sagen, das ist Teufelszeug oder Tattoos, das hat mit Glauben nichts zu tun, ja, dass wir denen sagen, so, hey, doch, hat's doch. Ja.
Warst du auch mal in Jerusalem und hast dir, da gibt's ja diese Straße, wo du dir diese christlichen Stempeltattoos abholen kannst, die so,
ja.
Mit, die so wie so ein Stempelkissen mit ganz feinen Nadeln, dann werden die in Tinte getunkt und dann kriegst du einfach so auf den Oberarm und dann hast du so ein christliches Symbol oder so eine heiligen Figur auf dem Arm. Kennst du das auch?
Also ich habe das tatsächlich im Buch von Paul Henry Campbell gesehen, da hat er auch darüber berichtet mit auch schönen Fotos davon. Ich selber war tatsächlich letztes Jahr das erste Mal in meinem Leben in einem nicht-christlichen Land oder einem unter anderem nicht-christlichen Land und war tatsächlich in Jerusalem. Diese Menschen habe ich da leider nicht gesehen, nicht getroffen, wollte mir aber eigentlich auch eher alles andere anschauen. Aber ja, das gibt es und das ist großartig und das gibt es schon seit unglaublich langer Zeit. Aber das sind dann doch wieder eher andere Sachen, mehr auch mit Symbolkraft dahinter. Ja, aber das gibt es
aber
und das ist allgegenwärtig.
Siehst du dich vielleicht in der Tradition dieser Tätowierer, die, glaube ich, an diesem berühmten Weg sitzen, wo Jesus lang gelaufen musste mit dem Kreuz und die sitzen diese berühmten Stufen, da gibt es diese kleinen Geschäfte, wo man sich tätowieren lassen kann. Aber ist das vielleicht, bist du einfach die Version dieser Leute im 21. Jahrhundert?
Möglicherweise. Ich denke doch, ja. Also wir sind eigentlich ganz anders unterwegs. Also wir sind dann doch eher, also wir sind so die neue Szene von, man muss es so sehen. Es gibt einmal die alte Szene, das sind diese typischen Tattoo-Läden, die man so kennt, ja, Rocker und Motive, die eher so an Ed Hardy-Styles erinnern. Das ist ganz geil. Was wir machen, ist ein bisschen was anderes. Wir sind eher im Feinline- und Mikrorealistik-Bereich tätig und haben da auch wirklich eine ziemlich breite Angelegenheit mittlerweile aufgebaut. Dass ich halt als Kalligraf natürlich, weil ich Schrift mache und das ist meine eigene Handschrift, da kommen Leute, weil sie die eben toll finden. Ja, dass ich die machen darf, beinhaltet dann automatisch, dass Leute ankommen und eben irgendwas haben wollen, was mit Glauben und Religion vielleicht zu tun hat. Ja. Und so hat sich das Ganze entwickelt und deswegen ist es schon eher eine neuere Sache. Ja, also ich sehe mich jetzt nicht am Straßenrand als Tätowierstudio oder als Tätowier Mensch, der an dem Weg, an dem Jesus vorbeiging, da irgendwie tätowiert. Also ich bin sehr gläubig, ja, aber da ist mir auch zu viel Show mit drin. So, das ist nicht das, ich glaube, das ist auch nicht im Sinne von Jesus Christus gewesen, genauso wie er damals Kaufleute aus dem Tempel rausgeworfen hat und gesagt hat: So, ey, das ist das Haus Gottes hier,
Ja.
solltet ihr nicht irgendwie wirtschaftlich tätig sein, ja. Also, sind immer so zwei Dinge, die
Ja.
man irgendwie vielleicht auch doch voneinander trennen muss.
Du hast dann auch nichts verdient, als du diese Tattoos für die Kirche gemacht hast. Das war dann sozusagen kostenfrei oder sagen wir mal so, dass wahrscheinlich
Also
die.
natürlich sind meine Ausgaben gedeckt worden, klar. Aber also die Tattoos, muss man sich vorstellen, sind ein Geschenk an die Menschen gewesen von der katholischen Kirche.
Was ist denn, wenn ich da gekommen wäre und gesagt hätte, du, ich hätte jetzt gerne Faith als Arschgeweih? Hättest du dann gesagt, Hose runter? Oder gibt es da auch ein Tabu, da wird jetzt nicht tätowiert?
Natürlich haben wir das so gehalten, dass wir haben nur Arme tätowiert in der Kirche. Also an den Armen eben überall, aber ansonsten nichts. Also kein Nacken, keine Schultern, keine Rippen, Seiten oder sonst irgendwas. Und deswegen wäre dein Arschgeweih auch untergegangen. Das geht natürlich nicht. Also man muss natürlich schon auch ein bisschen den Respekt bewahren, was das Ganze angeht. Wir können nicht anfangen und sagen so, hey, nur weil wir jetzt hier gerade 2023 haben, heißt es, alle können hier tun und lassen, was sie wollen, weil eine Kirche ist immer noch ein Ort, wo Menschen beten. Eine Kirche soll ein Zufluchtsort sein für die Menschen, die das einfach fühlen, dass sie das jetzt brauchen. Und das muss man achten. Da können wir nicht ankommen und sagen, wir machen jetzt mal eben jemanden das Wort Glaube als Arschgeweih in der Kirche. Das hat da nichts verloren.
Ja. Wird in der Kirche eigentlich diskutiert, weil das ist uns während der Recherchen aufgefallen, dass die katholische Kirche ja sehr viel Verantwortung auch trägt für andere Tattoos und andere Kulturen, die es dann nicht mehr gibt wegen der katholischen Kirche. Also zum Beispiel die Inuit in Grönland geben eben den Dänen und der Kirche in Dänemark die Schuld dafür daran, dass es ihre Tattoos nicht mehr gibt, weil die Kirche diese Tattoos als heidnisch, als die dürft ihr nicht mehr haben, verurteilt hat. Wird sowas eigentlich diskutiert, dass jetzt eigentlich im 21. Jahrhundert die katholische Kirche vielleicht Entschuldigung sagt oder wir sagen, wir versuchen da uns anzunähern wieder aneinander, diese verschiedenen Kulturen? Oder spielt es gar keine Rolle?
Wenn ich ehrlich bin, ist mir diese Thematik nicht bekannt, dass es beispielsweise Inuit gibt, die sagt, unsere Tattoos wurden verbannt von der Kirche als heidnisch. Das kannte ich jetzt nicht, kann es mir aber gut vorstellen. Ich denke, also vielleicht bin ich der falsche Ansprechpartner, wenn es darum geht, dass sich die katholische Kirche für irgendwas entschuldigt.
Ich
Aber
dachte,
wir
ja.
können gerne drüber sprechen. Wir können gerne drüber
Entschuldige
sprechen,
dich bitte im Namen der gesamten katholischen Kirche.
Dass die katholische Kirche sich vielleicht für viele Dinge entschuldigen muss, die unter dieser Flagge gelaufen sind. Und ich glaube, da gibt es auch einige, die ganz gerne bereit sind, auch solche Themen aufzuarbeiten. Nur ich glaube, dass diese Themen halt einfach auch ein bisschen in den Hintergrund rücken, wenn man bedenkt, was für andere große, schlimme, schwerwiegende Themen da sind. Ob man dann auch noch auf eine Thematik eingehen möchte, dass man Tattoos für was Heidnisches gehalten hat, weiß ich nicht. Ich glaube, da
Ja.
gibt es echt andere Themen. Und ich muss aber ganz klar auch sagen, in dem Moment, wo die Kirche, die ja, ich sage immer gerne, sie ist ein verdammt enges Hemd, ja, und dass die da zwei Knöpfe oben aufmacht und sagt, wir holen Tätowierer in die Kirche, dass man mich dieses Jahr im April in Wien in Verbindung, also ich habe nicht im Stephansdom gestochen, das war technisch gar nicht möglich, aber in Verbindung mit den Verantwortlichen vom Stephansdom auch dort gegenüber tätowiert habe, Glaubensbekenntnisse gestochen habe, dann in der ältesten Kirche in Wien, in der Ruprechtskirche, wurde ich gesegnet, meine Arbeit. das war ein Gottesdienst für tätowierte Menschen. Das ist schon etwas, wo sie deutlich machen, dass sie davon abrücken, eine Tätowierung als was Heidnisches anzusehen.
Stell dir vor, ein Muslime, ein Jude, ein Christ treffen sich, alle haben Tattoos. Glaubst du, dass Tattoos diese Menschen über ihren Glauben hinweg miteinander vereinen können?
Wenn ich ehrlich bin, glaube ich das nicht.
Interessante Antwort. Hätte ich nicht gedacht, aber jetzt bin ich gespannt.
Denn in Wahrheit ist es ja so, weißt du, jeder Mensch, also jeder Jude, jeder Christ, jeder Muslim, die haben alle eine Mama zu Hause sitzen, im besten Fall, die um sie weint, wenn irgendwas ist. Alle haben zwei Augen, eine Nase, einen Mund und ein Herz in der Brust. Alle, wenn man sie schneidet, bluten rot. Wenn es ein Tattoo ist, was helfen kann, dass sie sehen, dass sie alle gleich sind, von Herzen gern, aber ich glaube nicht, dass das helfen würde. Weil wenn sie jetzt noch nicht begriffen haben, dass sie alles dasselbe sind, ja, nämlich Menschen, die eigentlich alle danach streben, in Ruhe und friedlich leben zu können. Ja, wenn sie das noch nicht begriffen haben, dann wird eine Tätowierung bei den verschiedenen Menschen, die verschiedenen Glaubensrichtungen angehören, wahrscheinlich auch nicht helfen. Was schön wäre, ist, wenn sie dadurch sehen, dass sie vielleicht gleiche Interessen haben, nämlich man trägt ja eine Tätowierung nicht nur als Körperschmuck, sondern auch, um irgendeine Zugehörigkeit zu zeigen. Aber manche eben auch einfach nur, weil es gut aussieht oder weil sie da Bock drauf haben. Und das kann natürlich sein, aber nee, so leid es mir tut, diese Frage hätte ich gerne anders beantwortet.
Ich freue mich über diese Antwort, weil sie überraschend direkter und ehrlicher ist, als ich dachte. Weil normalerweise wäre jetzt der Reflex, na klar, Tattoos bringen uns alle auf der Welt zusammen. Aber wenn du dann, ich meine, die realistische Antwort ist die du gerade gegeben hast.
Leider Gottes, ja.
Vielen Dank.
Herzlich willkommen. Also katholische Tattoos existieren auch. Was ich krass fand in dem Gespräch mit ihm, war die Tatsache, dass er so sagt, die katholische Kirche übernimmt jetzt, also ihm ist jetzt nicht bewusst, dass da groß Verantwortung darüber übernommen wird, dass die eigentlich auf der ganzen Welt die Tattoos kaputt gemacht haben. Ja. Also dass die nach Grönland gegangen sind, nach Nordamerika gegangen sind und gesagt haben, im Namen Gottes verbieten wir euch mal die Tattoos und wenn ihr euch nicht dran haltet, dann bringen wir euch um. So. Ja. Und es wurden ja auch sehr viele Menschen getötet im Namen der katholischen Kirche. Was aber auch in dem Film ja deutlich wird, ist, wie in El Salvador Tattoos als Erkennungsmerkmal, also bis heute benutzt werden, dass so, du bist ein schlechterer Mensch. Mhm. So, spürt ihr als Zugehackte manchmal immer noch so abfällige Blicke eigentlich? Dass ihr so, na, mit der Sparkasse wird es so, aber nichts mehr. So, also diesen Beruf könnt ihr nicht mehr ausüben.
Nee, also überhaupt nicht. Nee,
gar nicht. Also entweder bekommen wir das nicht mit?
Ja, entweder bekommen wir, von meiner Mutter.
Nee, Mutti ist das Schlimmste.
Jedes Mal beim neuen Tattoo. Oh Gott, oh nein. Oh, aber diesen Künstler, das verstehe ich immer nicht. Das sind beides Künstler, aber der Kunstform gegenüber komplett intolerant gegenüber. Naja. Verstehe ich nicht so ganz, aber naja, andere Generation.
Also bist du neidisch?
Nicht.
Neidisch, ja. Also deine Mutter sagt auch so, ist auch steht im Kritik. Also ich meine, bei dir ist ja nur auch, bei euch beiden ist ja nun wirklich Hopf und Malz verloren. Ja. Also da kann man ja nicht mehr sagen,
denkst mir auch gut.
Jedes Mal. Als ob das jetzt einen Unterschied macht, wenn ich eins mehr habe.
Ja.
Also ich jetzt mal, oh Mann, bitte das Letzte. Jetzt nein, das wird nicht das Letzte sein.
Aber ich war gerade in Templin, ich habe ja gerade so eine Sommerfrische gemacht, und da saß auf dem Parkplatz in Templin ein, ich würde sagen, 15-Jähriger, Zigaretten rauchend, mit seinem Freund, auch 15-jährig, auch Zigaretten rauchend, beide sehr ungelenk rauchend, also dieses, weißt du, mit spitzen Lippen und die Zigarette zu weit vorne.
Die fünfte Zigarette im Leben.
Ja, und so, und auch schon so ein bisschen, und der hatte den kompletten, hatte so Stacheldraht, so einmal rum, um den ganzen Arm bis vorne auf die Hand. Aber nicht so wie bei dir, Fuki, mit der Kette, dass es irgendwie cool aussieht, sondern einfach so, du siehst halt, es hat wahrscheinlich 35 Euro gekostet. Und dann hatte ich diesen abschätzigen Erwachsenenblick und denke ich so, naja, das wirst du wahrscheinlich in deinem Leben nochmal bereuen, dass du dir diese Kette da auf den Arm, Stacheldraht tätowieren lassen hast.
So ist es wahrscheinlich auch. Also ich würde mir auch, ich habe zum Glück erst angefangen, viele Tattoos zu tragen, als ich schon wusste, was ich wollte. Aber meine ersten Tattoos würde ich mir heute auch nicht mehr so machen.
Sag doch mal, was sind denn deine
ersten? Mein erstes Tattoo habe ich mir mit 17 machen lassen. Hat mir damals meine Ex-Freundin zum Geburtstag geschenkt. Sie war schon tätowiert, hat sich damals im wie hieß es? Northside Studio in Berlin-Wittenau tätowieren lassen. Das ist wirklich so eine ziemliche Bude. Und hat mir dafür eben auch einen Gutschein geschenkt. Und dann bin ich dahin und habe mir dann mit 17 da Berliner Bären auf die Wade tätowiert, wie der Lokalpatriot, der ich damals war. Ja, das war mein erstes Tattoo. Oh. Und Berliner Bären, weil ich mag das Motiv noch. Ich würde es nur ein bisschen kleiner machen, nicht so dick auf die Wade rauf, einfach hinten raufgeklatscht. Man geht dann doch schon, wenn man älter wird, wenn man auch ein bisschen Bewusstsein für den Stil hat, den man haben möchte. Es gibt ja ganz verschiedene Stile. Geht man besonders ans Placement ein bisschen anders ran. Und das ist was ich früher gerne hätte anders gemacht.
Das fand ich im Übrigen die schwerste Entscheidung. Wo ist dieses Tattoo? Ja. Also auch diese drei hier bei mir. Also zum Beispiel dieses Samoana-Tattoo. Das hier ist eigentlich auch viel größer und ist dafür vorgesehen. Da hatte ich dann aber total Schiss. Ja. Kann ich nicht machen. Jetzt bereue ich es. Ja. Ich hätte gerne, das ist einfach so, wie es ursprünglich sein soll. Weil dieses Samoana-Tattoo ist auch ein Frauentattoo. Das finde ich auch total cool. Mhm. Also so, es ist nicht nur kulturelle Aneignung, es ist auch noch Kulturmissbrauch eigentlich, den ich da begehe. Mhm. Aber ich habe es approved bekommen von diesem samoanischen Tätowierer, der eben, wie gesagt, sehr traurig war, weil dieses Tattoo wegkolonialisiert wurde. Die Samoa-Tattoos, die wir kennen, sind diese
Dwayne The Rock Johnson
auf dem Tribals, Arm, diese Tribal-Dinger. Und die gibt's gar nicht. Das hat er ja dann erklärt. Er meinte, so eine Tattoos tätowieren wir gar nicht. Das hat sich irgendwie jetzt, das ist so eine Art popkulturelle Variante unserer Tattoos, durch so Filme wie dieser Disney-Film?
Vajana,
genau.
Ja.
Moana, glaube ich, auf Englisch.
Ja.
Aber das sind nicht unsere Tattoos. Stimmt. Wir haben gar keine Werkzeuge, um solche Formen zu füllen. Mhm. So. Und das fand ich alles total interessant, deswegen fand ich es in dem Moment auch sehr schön. Hab den Faden verloren, warum wir jetzt darüber reden.
Über das Placement.
Placement genau. Ja. Liebe Hörerin, da mache ich doch mal einen ganz kunstvollen Übergang. Wir haben noch ein weiteres Gespräch geführt. Wir werden ein weiteres Gespräch führen mit
oder
über
Berber-Tattoos, ne? Ja, sie hat auch schon einmal zig Tattoos, das ist der Begriff dafür für Berber-Tattoos. Berber ist ja auch ein vorbelasteter Begriff, soweit ich weiß.
Okay.
Hat auch schon einmal zig Tattoos tätowiert. Tätowiert vor allem Tattoos, die von ihrer Herkunft geprägt sind und vertritt auch einen ähnlichen Ansatz wie Paninguak, soweit ich weiß, dass nicht jeder sich seine Tattoos frei aussuchen kann, sondern dass es manche Tattoos gibt, die eben ausgewählt vergeben werden und sollten. Und warum das so ist, das hören wir jetzt.
Gut. den lassen wir drin. Das war ein Schnauber von Nils. Das hören wir jetzt. Danke, dass du Zeit hast, mit mir zu sprechen.
Danke dir.
Und vielleicht erklärst du, ganz faule Journalistenfrage, die ich jetzt hier an der Stelle benutze, aber vielleicht erklärst du mir und meinen Hörerinnen und Hörern einfach, was du tätowierst und was du machst.
Also, ich habe vor 3,5 Jahren mit dem Tätowieren angefangen. Ich habe davor lange Zeit Henna gemalt. Ich habe arabische Wurzeln, palästinensische Wurzeln selber. Henna gibt es ganz viel in meiner Kultur. Ich bin dann aufs Tätowieren gekommen, durch das selber Tattoos mögen, sich tätowieren lassen. Und habe mir irgendwann mal den Push gegeben und habe das Tätowieren angefangen. Und für mich persönlich war das auf jeden Fall ein Ding, ein Problem, dass ich wenig mich mit der Ästhetik oder mit bestimmten Motiven auch identifizieren konnte. Vor allem, wenn man jetzt selber anfängt zu tätowieren, so was möchte ich tätowieren? Was möchte ich überhaupt Leuten auf die Haut für immer zeichnen? Habe ich versucht, viel herauszufinden, was so bei mir kulturell für Einflüsse zu finden gibt. Und wir haben im nahöstlichen Raum und in Nordafrika ganz viele Tattoos, beziehungsweise eine alte Tattoo-Tradition, die fast ausgestorben ist. Das ist jetzt die letzte.
Das wissen, glaube ich, ganz wenige.
Genau. Ist leider ausgestorben. Viele sagen, liegt größtenteils am Islam, beziehungsweise an der Meinung der Vorherrschenden in der islamischen Welt, dass Tattoos auch eine Verunstaltung sind des Körpers und so weiter, obwohl es da auch sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt. Aber ich glaube, es lag auch ordentlich am Kolonialismus, vor allem im Nahen Osten und in Nordafrika. Und die extreme Reform von Islam, die dann dadurch auch nochmal gepusht wurde und entstanden ist, weil die letzte Generation tätowierter Frauen, vor allem es waren hauptsächlich Frauen, die sich haben tätowieren lassen und im Gesicht sehr viel, das ist so die Generation meiner Großmutter. Und das sind jetzt die letzten noch, die überlebt haben. Aber ich persönlich kenne niemanden, der sich jetzt, keine junge Person, die hat tätowieren. Das heißt, dieses Wissen geht auch leider verloren. Und ich versuche es mir wieder ein bisschen anzueignen. So, das ist mein Ziel beim Tätowieren oder meiner Kunst. Ein bisschen das Wissen über Muster, bestimmte Stiche, bestimmte Motive wieder zu erlangen und wieder aufleben zu lassen.
Im ganzen Gegensatz zu Ed Hardys Tiger, den man sich auf dem Rücken tätowieren lassen kann, der lustigerweise sehr wichtig ist. Also ich hab mal Ed Hardy interviewt und der hasst diese T-Shirts. Okay. Der hasst das, was aus seinem Namen gemacht wurde. Weil dieser Christian Odigier, so heißt der, genau. Dieser Modedesigner, hat einfach diese Namen gekauft und einfach Ed Hardys Lebenswerk so ein bisschen zerstört auch damit.
Ja,
es soll kein Aber im Gegensatz... Ja. Im Gegensatz zu Ed Hardy-Tattoos bedeuten ja diese Gesichtstattoos bei den Frauen auch in Nordafrika etwas. Was bedeutet das, dass man zum Beispiel, das ist so ein Strich auf der Lippe, glaube ich, das habe ich selber gesehen auch schon, hier unter auf dem Kiefer, hier oben auf den Knochen, glaube ich, auf den
Wangenknochen.
Wangenknochen, genau.
Zwischen den Augenbrauen ist auch so eine Stelle. Ja, genau, eigentlich das sind die drei Hauptstellen, aber oft auch Hände, Handrücken, Handinnenfläche. Und andere Stellen auch am Körper, aber hauptsächlich das Gesicht. Also es unterscheidet sich tatsächlich von Stamm zu Stamm und von Dorf zu Dorf und Ort zu Ort, aber hauptsächlich war es eine Art Schmuck, den man getragen hat. Das haben sich auch Mädchen sehr jung machen lassen. Also man hört Geschichten, wo Mädchen mit 10 Jahren oder 11 Jahren gehört haben, dass eine Tätowiererin ins Dorf kommt. Ist übrigens auch mein Name auf Instagram, beziehungsweise mein Künstlername Adasia, ist das einzige Wort, das ich gefunden habe für eine tätowierende Person aus der arabischen Kultur. Das war dann die Adasia, die ist ins Dorf gekommen und dann sind diese Mädchen zu ihr hingerannt und haben sich das Gesicht tätowieren lassen. In manchen Gegenden sagt man, eine Frau war erst eine Frau, während sie diesen Schmuck sich hat machen lassen. Oft sind es aber auch Schutzsymbole. Und teilweise war es sogar bei manchen Stämmen in Marokko war das sogar ein Geschenk, das der Bräutigam der Braut gegeben hat, wenn sie sich verlobt haben, praktisch. So statt dem Verlobungsring war es dann so, du darfst dir was tätowieren lassen auf meinen Kosten.
Ich sehe jetzt hier in unserer Remote-Konferenz, die wir gerade machen, um den Podcast aufzuzeichnen, dass du keine Gesichtstattoos hast. Warum?
Nein. Also, ich denke tatsächlich oft drüber nach, cool wär's. Es ist aber einfach, man muss auch akzeptieren, dass eine Tätowierung im Gesicht ist etwas sehr, sehr Radikales. Es ist das, also durch das Gesicht wird man als erstes wahrgenommen von seiner gesamten Umgebung. Und vor allem in der arabischen Welt befinden wir uns noch an dem Punkt, wo wir uns ein bisschen mehr unsere Haut und unseren Körper, vor allem auch als arabische Frau, so wieder zurückholen müssen und zurückerobern müssen. Ich glaube, es wäre noch ein zu weiter Sprung zu sagen, ich lasse mir das Gesicht tätowieren, ich arbeite jetzt gerade noch dran, einfach das überhaupt als Akzept oder so mehr Akzept zu, also wie sage ich das am besten, die Leute mehr dazu zu bewegen, einfach Tattoos zu akzeptieren. Das ist mehr der Gedanke, überhaupt wieder tätowiert zu sein.
Wenn jetzt, nehmen wir mal an meine Mutti, irgendwie kriegt eine Midlife-Crisis und sagt, ach Mensch, diese marokkanischen Gesichtstattoos, die finde ich total schön. Und die kommt zu dir ins Studio und sagt, bitte, Huda, tätowier mich, tätowier mein Gesicht. Geht das so? Sozusagen so eine deutsche, weiße deutsche Frau, die zu dir ins Studio kommt und ein marokkanisches Gesichtstattoo möchte.
Okay, also ich kann natürlich nicht für jeden Künstler sprechen, aber für mich persönlich würde das nicht gehen. Ich bräuchte mehr eine Erklärung, warum diese Muster, warum genau das und warum für die Ewigkeit auf die eigene Haut. Da müsste eine bessere Rechtfertigung einfach dafür da sein. Ich bin mir sehr wohl bewusst oder dessen bewusst, dass Tätowierungen so weit gekommen sind und Tattoo-Kunst, wie sie gekommen ist, liegt oft viel an kultureller Aneignung. Es haben sich einfach Leute von überall aus der Welt inspirieren lassen durch die Kunst anderer und so weiter. Aber mittlerweile können wir schon ein bisschen mehr darauf achten, was lasse ich mir warum tätowieren. Und wenn ich mir etwas tätowieren lasse, das sage ich immer, wenn es unbedingt sein muss aus einer anderen Kultur, dann ist es super wichtig, dass man weiß, was es ist, was es repräsentiert. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man diese Kultur auch in ihren anderen Facetten repräsentiert. Dann ist es auch wichtig, dass man extra, also man darf sich nicht einfach nur bedienen an dem Guten, finde ich. Dann muss man auch für das Negative da sein, beziehungsweise auch für die Unterstützung da sein. Das ist mir wichtig.
Würdest du sagen, dass Tätowierungen auch nochmal da so nochmal eine ganz andere Rolle spielen als Musik zum Beispiel? Auch weil Tätowierungen eben, wie du schon jetzt öfter gesagt hast, ewig sind.
Ja, sie sind ewig, sie sind immer da, meistens auch sichtbar. Ist so, man führt das Gespräch dann auch sehr oft. Wenn man sich jetzt irgendwie im Urlaub in Thailand ein traditionelles, so ein Thai, was, also ein Thai-Tattoo stechen lässt, was ja auch oft ein Segen ist und sehr viel hängt damit drinnen und ein ganzes Ritual drumherum.
Dann finde ich im Übrigen immer krass, ja. Finde ich immer crazy, wenn weil das sind ja, die bedeuten ja richtig viel, ja. Diese Tattoos.
Ja.
Und dann siehst du so rotgesichtige Engländer, die dann so im Halbsuff sich dann so ein buddhistisches Gebet auf dem Rücken tätowieren lassen.
Ja, ich denke mir, wenigstens lassen sie sich das von einem buddhistischen Mönch machen lassen, also machen, was schon mal gut ist, und sind nicht einfach nur mit dem Motiv zu einem auf weißen Tätowierer gegangen. Aber ja, ich wünschte einfach dann mehr, dass Leute einfach ein bisschen mehr sich mit der Bedeutung dahinter beschäftigen, ein bisschen mehr Ehrfurcht haben dafür, wenn es schon etwas Bedeutendes sein soll. Ja, bedeutungsvoll ist.
Wie erklärst du dir als Tätowiererin, als POC, sage ich jetzt einfach mal, dieses weiße Bedürfnis, Kultur anzueignen?
Ich glaube, es kommt, okay, das ist echt eine sehr gute Frage. Ein Teil davon bestimmt ist viel, was weiße junge Menschen mitbekommen haben von der Diaspora in ihren eigenen Ländern. Beziehungsweise, ich kann mir gut vorstellen, dass dadurch, dass POCs in Europa auch so ein starkes Bedürfnis danach hatten, Kultur, ihre eigene Kultur präsent zu haben. Und das immer mehr, die haben es immer mehr einfließen lassen in Musik, Kunst und so weiter und so fort. Und ich meine, junge Leute haben viel miteinander zu tun, sie schauen gegenwärtig Sachen ab. Und ich glaube, dass das ein bisschen übergegangen ist auf weiße junge Leute auch. Also klar, ist ja auch verständlich, wenn etwas cool ist, dann ist es halt cool und dann möchte es jeder haben. Ja, ich glaube, dass es daher kommt viel. Aber auch, man möchte viel sich abheben, glaube ich, von, also es ist immer so eine Möglichkeit, sich abzuheben, alternativ zu wirken.
Ja. Die Inuit in Grönland, die ich besucht und begleitet habe für unsere Reportage, gehen den Schritt des Gesichtstattoos. Und tatsächlich sind ihre Gesichtstattoos ähnlich wie die der Frauen in Nordafrika, Schmuck. Wie eigentlich, was man heute, glaube ich, Permanent Make-up nennt.
Ja.
Im Prinzip, das ist halt einfach für immer da. Und die sind auch sehr auffällig. Und weißt du, was mir in Grönland ist mir was total Krasses aufgefallen. Und zwar, das erste Mal, als ich im Straßenbild von Nuuk so zwei Frauen gesehen habe mit diesen Gesichtstattoos, habe ich mich richtig erschrocken. Da dachte ich so, ach, ist ja krass. So sieht es also aus. Es hat genau einen Tag gedauert und du hast dich daran gewöhnt, dass es dazugehört. Das ist eben einfach eine Ausdrucksform hier in Grönland, in diesem Land. Wir stellen ja zum Beispiel auch nicht in Frage, wenn wir nach Dubai in Urlaub fahren und du arabische Männer siehst in ihren Gewändern, da sagen wir traditionelle Gewänder, gemeint sind aber einfach Alltagskleidung.
Ja.
So, das ist halt einfach, man gewöhnt sich da total schnell dran. Glaubst du, es wird irgendwann mal einen Moment geben, wo auch die Tattoos Nordafrikas wieder so normal werden?
Ich würde mir das sehr wünschen. Ich frage mich einfach, ob die, also vor allem im Vergleich jetzt zu den Inuit, ist es schon so, da gab es, denke ich mal, auch ein ganz explizites Verbieten, oder, dieser Kultur. Und daher auch, finde ich, dieses in die andere Richtung gehen, aufs andere Extrem gehen. Bei uns ist es vielmehr so, dass, oder in der arabischen Welt gilt es schon fast als unzivilisiert oder galt lange, glaube ich, lange Zeit als unzivilisiert. Es ist vor allem kein Schönheitsideal mehr. Das hat sich sehr stark verändert. Im Gegenteil, es wird angesehen als sich verunstalten, wirklich, vor allem im Gesicht.
Also das ist, glaube ich, auch, das, ich glaube, sehr viele Eltern sagen auch noch in Deutschland, wenn du dann irgendwie dein Rammstein-Tattoo dir auf die rechte Brust tätowierst, dass es Veranstaltung ist. Das sagen, glaube ich, nicht nur Eltern. Ja, aber du weißt, was ich meine.
Mittlerweile jeder. Hatte ich tatsächlich erst vor kurzem, als sie hier in München ein Konzert gespielt haben, wurde ich gefragt, ob ich ein Tattoo stechen würde von einem Rammstein-Logo. Und ich war so ganz ehrlich, gerade nein. So, momentan eher nicht so, nee. Warten wir erstmal ab, was rauskommt. Aber ja, also ich glaube wirklich, damit wir da wieder hinkommen, dass wir, dass Gesichtstätowierungen bei uns normalisiert werden, müsste man sich sehr extrem lösen von sehr vielem, was der Kolonialismus mitgebracht hat. Von auch von Colorism, von vielerlei Vorstellungen, die einfach schon sehr, sehr eingepflanzt sind in die Köpfe der Menschen.
Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, das Gespräch, was ich gleich führen werde mit dieser Person, war gut, so dass wir es einsetzen konnten, eben gerade. tätowiert euch weiter?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber nicht mehr so heu. Also ich habe mir aber jedes Jahr mindestens eins, aber ich lasse mir gerade ein bisschen Zeit. Ich glaube, je älter ich werde, desto wählerisch werde ich tatsächlich.
Bei mir ist genau andersrum.
Echt? Ah, okay. Da gibt es eine Anekdote. Wir in den USA beim Dreh des TikTok-Films, der ja auch in der aktuellen Staffel kommt, laufen durch New York.
Ja.
Und du dann, wir laufen an einem Tattoo-Studio vorbei und sagst, wie viel Zeit haben wir noch? Ich so, wie, warum? Ich überlege, ob ich mich schnell einfach hier tätowieren lasse.
Ja, da war so die Sachen, die ausgestellt waren, die stellen ja immer so Flashes aus, die sahen alle ganz cool aus und da stand so ein Schild draußen, Walk-ins welcome. Und da dachte ich mir so, ach naja, schnell eine halbe Stunde reinspaziert, irgendwie was Kleines gemacht. So, ne?
Hast du nicht gemacht, oder?
Nee, hab ich nicht gemacht, hab keine gerade Zeit. Nee. So wie immer auf Drehreisen.
Aber das hat mich total beeindruckt, dass man auch so Tattoos bekommen kann. Also weil ich dann so, wirklich so jahrelang überlegt über das erste Tattoo. Das muss eine Reportage sein. Es darf kein privates. Zum Beispiel, ich würde sehr gerne jetzt ein neues Tattoo haben, aber ich mache es nicht, weil es keine Reportage ist. Ja. Der Freund Matti, Künstlerfreund, der tätowiert auch und der macht tolle Tattoos und der hat so ein ganz kleines Motiv, Johannisbeeren also in Sprudelwasser, in so einem Glas. Das ist so ein super ostiges Getränk. Mhm. Und das würde ich gerne mir tätowieren lassen, aber es passt eben nicht.
Du willst wirklich nur
dich nur Reportage.
Es würde ein bisschen aus der Reihe fallen, das stimmt ja schon. Du hast ja jetzt schon eine Reihe, eine Kunstwerkreihe auf
dem Körper. Wir hoffen jetzt einfach mal, also wir wissen ja heute Abend, wie die Quote morgen ist. Wenn die Quoten gut sind, weiß ich, dass wir bestimmt nächstes Jahr wieder einen Tattoo-Film drehen. Dann kann ich nochmal ein Tattoo haben.
Klopf auf Holz.
Dann würde ich so ein nordafrikanisches Tattoo zu mir kommen lassen. Vielleicht kriege ich es auch nicht.
Vielleicht kriegst du es auch nicht, genau.
Bisschen kritischer Blick jetzt?
Auf?
Ach so. Die Frage jetzt, dass du halt kulturelle Tattoos willst, so das als. Weißt du, was ich meine?
Das ist, ich sehe es, also ich weiß genau, was du meinst, weil das ist ja exakt das, was wir auch in diesem Film diskutieren. Aber ich sehe es als im Rahmen meiner Recherchetätigkeit und nicht als Urlauber, der dorthin fährt und aufklärend bekomme ich ja diese Tattoos und nicht im Sinne von, ich mache mal Urlaub in Grönland und hole mir so ein Tattoo und frage mal nach. Auch das haben wir, glaube ich, wir haben es vor Ort gefragt, ich weiß nicht, ist es jetzt im Film drin? Dieses Tattoo-Studio, da gibt es ja, also gab es ja noch so ein Tattoo-Studio am Hafen.
Und nicht im Film.
Das ist
nicht im Film.
Genau, und dieses Tattoo-Studium am Hafen zum Beispiel hat mal Inuit-Tattoos tätowiert, die haben dann aber damit aufgehört, damit eben nicht genau das passiert.
Also für Touristen oder was?
Genau. Ach so. Also ich sehe mich jetzt nicht als Touristen, sondern ich sehe mich eher so als. Aber ich verstehe diesen. Es ist ja genau dieses, womit ich mich auch beschäftige. Und nehmen wir mal an, wir machen einen Film über Nordafrika und die Tattoos Nordafrikas und ich würde keins bekommen, dann bekomme ich halt keins. Das wäre jetzt nicht so, dass ich dann hoffe. Ich meine, es gab in El Salvador auch den kurzen Moment. Soll ich mir so ein Gang-Tattoo machen lassen?
Bea Barrio 18 auf dem Hals.
Ich hatte, also weißt du, einfach so eine 18, obwohl es geht auch nicht bei uns, ne?
Bei uns geht das auch nicht.
Nee, Adolf Hitler ist das, ne?
Ja,
das ist, nee, also eine 18 kann ich mir auch nicht machen. aber so ein Gang-Tattoo, das hätte ich zum Beispiel jetzt wieder, das hätte in diese Reihe gepasst. Aber dann haben wir eben auch vor Ort gesagt, das können wir eigentlich nicht machen, weil dieses Tattoo ist halt einfach, kostet hier Leben.
Ja.
Das kannst du dich nicht, da haben wir dann selber entschieden. Also ich verstehe die Frage, Fuck, aber.
Nee, ich weiß ja, du setzt dich ja auch viel mit einem auseinander, weil es auch ein Film wird. Das ist ja was ganz anderes, als wenn man nur hingeht und dann, hier, ich möchte mal Traditionstattoo, das ist bei dir.
Das Wort ist ganz furchtbar, Traditionstattoo.
Hä?
Traditionstattoo, das ist so.
Ja, das ist doch in deren Köpfen so.
Ich weiß. Ja, ich meine, das in Deutschland.
Ich hab von
Deutschland?
So SS-Nummer, ne?
Nee.
Ich habe vor ein paar Tagen, habe ich nochmal durch, Panningwerk hat auf ihrer Instagram-Seite so Slides gemacht, und da beschreibt sie eigentlich ganz gut, wie sie das sieht. Und sie sagt eben, ein guter Ally zu sein von indigenen Gruppen ist zum Beispiel, ihnen in Raum zu geben, ihnen Platz zu geben und sie selber entscheiden zu lassen, wann sie welche Schritte gehen. Und das ist ja eigentlich genau das, was du gemacht hast. Du bist da hingegangen, hast dich mit der Geschichte auseinandergesetzt, hast ihnen aber auch den Raum gelassen, selber zu entscheiden, ob sie dich tätowieren lassen wollen oder nicht. Und das ist, glaube ich, so der Ansatz, den man da wählen sollte. Man sollte, glaube ich, nicht von vornherein davon ausgehen, dass man sowieso den Anspruch hat, dieses Tattoo tragen zu dürfen, sondern man sollte es denen überlassen, für die diese Tattoos eben Bestandteil ihrer Kultur und ihrer Identität sind.
Ja.
Und ich glaube, das ist so, darauf kann man sich, glaube ich, einigen, wie man damit umgehen kann. Gibt es bestimmt auch wieder Auslegungssachen.
Ich finde, das ist generell ein wichtiger Schritt, wenn man so Kultur austauscht.
Ja.
So, bevor man diese Schwelle von kultureller Aneignung überschreitet, dass man genau so rangeht, den Leuten Platz lässt und die entscheiden. Klar, du willst was haben, aber du bist nicht in der Position, das darüber zu entscheiden. Das war ja hier auch der Fall.
Das ist ja ich glaube, wir haben ja einmal im Jahr, spätestens zum Fasching, haben wir diese Debatte, was ist kulturelle Aneignung. Ja. Ich glaube, dass die meisten Menschen, insbesondere auch Menschen, die dagegen argumentieren, nicht so richtig verstehen, was damit gemeint ist.
Ja.
So, damit ist eben jetzt nicht gemeint, dass du jetzt keinen Jazz mehr hören darfst. Damit ist nicht gemeint, dass du kein Techno mehr hören darfst.
Dass alles verboten wird, dass alles weggenommen wird.
Sondern es geht darum, es geht eigentlich um, in der ganzen Debatte, um eine gewisse Form von Sensibilität.
Empathie.
So, genau. Ja. Und verstehen, dass du eben, wenn du so ein Tattoo dir erzwingst von jemandem, ist es einfach noch ein weiterer schmerzhafter Kratzer in der Kultur, die vernichtet wurde. Und da können wir ganz ehrlich sein, durch unsere Vorfahren.
Ja.
Also wir können es sagen.
So ist es.
Absolut. Gut. Wenn wir einen weiteren Tattoo-Film machen wollen, wo würdet ihr sagen, müssten wir hin?
Nordafrika, die Amazigh-Tattoos sind natürlich wahnsinnig spannend. Ich glaube, die sind auch noch nicht so auserzählt. Also es gibt natürlich, klar, schon jegliche Berichterstattung, aber es ist ein interessantes Thema und es hat auch, glaube ich, super wahnsinnig viele Facetten und super wahnsinnig viele kleinteilige, schöne Geschichten.
Ich finde es gut, dass in keinem einzigen Land, in dem diese Tattoos stattfinden, ist es einfach zu recherchieren. Das ist schon mal gut.
Ja.
Wie meinst du das?
In Marokko ist es sauschwer. Ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt, in Kontakt mit diesen Kulturen zu kommen, ist im Atlas, also in Marokko, in Libyen, in Tunesien und Westsahara und vielleicht noch Nordsenegal. Und das war's. Und in all diesen Ländern ist es super schwer zu recherchieren. Du kommst halt einfach als Journalist hast kaum Möglichkeiten, da reinzukommen. Wir haben mal in Marokko gedreht und mussten so echt 2 Wochen lang so tun, als wären wir Touristen. Also so richtig undercover.
Ja. Mhm.
Und das ist ja immer bei Journalisten, die so tun, als wären sie Touristen, ist es nicht ganz ohne Risiko.
Mhm.
So. Deswegen, aber naja, wir mögen ja die Herausforderung.
Ja. Fällt dir noch was ein?
Ja, also mir fallen echt nur diese popkulturellen Dinge ein, die eh schon alle im Kopf haben, aber das schon viel auserzählt wurde.
Ich will mal, was mich
total. Darüber haben wir ja auch schon berichtet, größtenteils. Also
ja, Japan würde mir noch einfallen.
Yakuza-Tattoos
und Japan so. Hatten wir eigentlich eine Überlegung zu dem Film, hatten wir eigentlich für Japan noch einen interessanten Take, der noch nicht so, der irgendwie neu war. Mir fällt aber gerade nicht mehr ein, was es war.
Also da habe ich lustigerweise Südkorea zum Beispiel, also in Ländern, in denen Tätowierungen noch richtig ungewöhnlich sind. Also Japan ist ja, hat ja noch diese Yakuza, oder wie es glaube ich wirklich heißt, Yaksa, Tattoos, und Südkorea hat ja keine Kulturgeschichte, Tattoo-Geschichte.
Ja.
Und da würde mich mal interessieren, wie in diesen Kulturen jetzt Tattoos aufgenommen werden. Weil zum Beispiel, wenn du dir diese ganzen K-Pop-Bands anguckst, die sind halt alle so krass gepuderte Menschen, so perfekt, ganz makellose, saubere Menschen. Und wie wirken dort Tattoos?
Mhm.
Und wie werden sie angewandt in deren Kulturen? Das würde mich da zum Beispiel interessieren. So,
die sind auch nicht tätowiert, ne? Diese so BTS und so.
Also nicht, dass ich wüsste.
Ja.
5 Menschen sind tätowiert? Achso.
Okay. Nee, es ist verpönt dort.
Ja, also das fände ich spannend. Russen-Tattoos fände ich ja mega spannend.
Ja, Russen.
Also diese Knast-Tattoos.
Peace and Laws. Ja.
Das hatten wir ja auch drauf, aber nun hat jetzt dieser beschissene Krieg uns dazwischen gespielt. Nicht nur da, glaube ich, auch bei allen anderen Sachen, auch bei Getreidelieferungen. Aber es gibt, also diese Geschichte kann man echt noch viel, viel weiter erzählen.
Voll.
Auch indigenen Tattoos in Brasilien finde ich auch total toll, diese Tinte.
Ja.
Und so, das ist Wahnsinn. Kann man ganz viel machen,
freue ich mich. Es gibt sehr viel noch zu erzählen.
Ja. Dann hoffen wir mal, dass die Quote gut ist.
Ja, es geht ja nur noch um Quoten, Inhalte sind ja egal. Wir haben Inhalte überwunden, liebe Hörerinnen und Hörer. Deswegen freuen wir uns sehr, Fuck, Kaspar und ich, dass ihr gestern diesen Film geguckt habt. Wenn es wenige waren, freuen wir uns trotzdem. Wenn es viele waren, freuen wir uns noch mehr. Wissen wir ja noch nicht. Und danke fürs Zuhören und bitte lasst doch mal Feedback bei Kaspar, Fuck oder mir da auf den Instagram, jeweiligen Instagram-Seiten.
wie ihr den Film fandet und was ihr davon haltet, dass wir donnerstags jetzt immer lose und lockere Gesprächsrunden führen.
Tschüss. Dankeschön.